Neulich bei Hennes auf der Bank, der Fans 1991 Podcast.
Michael, du bist ja schon Podcast erfahren hier bei Fans 1991. Denn in den letzten, ich glaube seit 2021 gibt es den Podcast.
Von Fans 1991, ja, wir hatten ja schon viele interessante Gäste auch dabei. Unter anderem Christian Keller, dann waren auch die meisten Klicks, sage ich mal, für diesen Podcast da. Das war auch hochinteressant. Aber es waren auch noch andere da. Kevin McKenna hatte ich die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, der ja in Kanada eine Größe ist. Der ist ja da auch in einem Museum, ist er dann verewigt letztendlich. Ne? Also da kennt man ihn sehr, sehr gut. Es war auch hochinteressant, mal so ein bisschen aus seiner Zeit aus Kanada kennenzulernen und wie er sich hier eingelebt hat und wie er sich hier wohlfühlt, auch in Köln. Ist er schon lange beim FC, jetzt auch nicht nur als Spieler, sondern auch jetzt als Co-Trainer. Also es waren schon einige interessante Leute dabei.
Michael, du bist ja bekannt, deine Stimme ist bekannt aus dem Stadion, vom Podcast. Mich kennt eigentlich noch keiner.
Ja.
Deswegen stelle ich mich mal vor, mein Name ist Kurt Schimmelfeder, ich bin 1953 geboren, wohne seit 62 Jahren in Köln und habe das erste Heimspiel vom FC in der Saison 67-68 gesehen. Das war gegen Stuttgart und ich meine, es wäre 2-2 ausgegangen. In der ersten Halbzeit lag der FC zurück und hat dann aber noch das 2-2 geschafft. Trainer war damals übrigens Willy Multhaupt.
Ja. Ja, mit dem sind wir ja auch Pokalsieger geworden. Mhm. Und ich war ein bisschen früher dran. Mein erstes Spiel war am 28. November 1964 im ganz alten Müngersdorfer Stadion mit dem rot-weißen Mäuerchen noch, mit der kleinen Holztribüne im Westen. Aus den Abelbauten ging man dann die Treppen runter und kam dann in der Ecke Nordost raus. Und da war auch früher die Fankurve vom 1. FC Köln gewesen. Die war ja gar nicht im Süden, sondern im Nordosten, damit man gleich die Mannschaft, wenn sie aus den Kabinen kam, begrüßen konnte. Es waren 47.000 Zuschauer da. Es ging gegen den Hamburger Sportverein. Ich werde es nie vergessen. Den Anblick habe ich heute noch vor mir. Wir kannten ja als Kinder Fußball-Bundesliga nur in Schwarz-Weiß. Sportschau gab kein Farbfernsehen, es gab nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. Die Jüngeren werden das alles gar nicht verstehen, was wir hier erzählen. Und ich komme in dieses Stadion rein und es ist alles bunt. Mhm. Grüner Rasen, bunte Kleidung bei den Spielern, die Fans waren bunt, noch nicht so viel mit Fahnen und Schals und Trikots, wie das heute der Fall war, aber auch schon einige. Und diesen Anblick werde ich nie vergessen. Wir haben auch 3-0 gewonnen, zweimal Overath, der junge Wolfgang Overath damals hat getroffen und der damalige Mittelstürmer Christian Müller. Und da war es um mich geschehen, da war ich in den ersten FC Köln verliebt, ja, und das ist jetzt, bin jetzt in der 60. Saison, völlig irre.
Das war die erste Bundesliga-Saison?
Nee, das war die zweite.
Wie die zweite, 64-65.
64-65, genau. Wir waren ja dann 64 Meister geworden und dann war damals ja 10 Jahre alt, ich durfte alleine gar nicht ins Stadion gehen, wir hatten Gott sei Dank im Haus, war so ein Mietshaus mit 6 Parteien, da war ein junger Mann, der ab und zu zum FC ging. Und der hat mich dann mitgenommen. Da war ich auch aufgeregt. Ich habe gesagt, hoffentlich kommt der auch langsam, so eine Stunde vor Spielbeginn. Damals fingen die Spiele um 16 Uhr an und bis 3 Uhr war der noch nicht da und hatte noch nicht geklingelt. Sag ich, um Gottes Willen, nicht, dass das wieder in die Hose geht. Und dann kam er und dann weiß ich noch, wir mussten ja von Beintal, da fährst du mit dem 32er zum Klotwigplatz, vom Klotwigplatz zum Rudolfplatz, vom Rudolfplatz dann bis raus zum Stadion, brauchst du fast eine Stunde.
Ja.
Und wir sind dann das letzte Stück auch noch gelaufen, um pünktlich um 16 Uhr im Stadion zu sein.
Ja, das Spiel, wo ich war gegen Stuttgart, das war auch um 16 Uhr fing das an und ich kann mich noch genau erinnern, das war ein Geburtstag von einem Schulfreund, der wohnte am Römerhof damals, das ist ja neben dem Stadion. Ja. Und der Vater, wohlhabender Unternehmer, der hat die ganzen Jungs, die bei dem Geburtstag waren, wir waren zu 8, zum FC eingeladen.
Damals ging das noch.
Ne? Ja, das und das war das erste Spiel und da war ich auch, also ich hatte vorher mit Fußball gar nicht so viel an der Kappe, aber da war ich dann schon, das hat mich infiziert.
Ja, das hat einen geflecht, ja, sozusagen genau. Gesagt, ja. Ja, auf jeden Fall, das war das allererste Spiel und ich konnte dann leider damals noch nicht regelmäßig ins Stadion, weil ich auch noch nicht durfte, sage ich mal, von meinen Eltern aus. Wie gesagt, vom Beintal nach Müngersdorf war für mich als Fetz damals eine Weltreise im Prinzip. Ne? Wir sind eine gute Stunde unterwegs mit zweimal, dreimal umsteigen sogar. Und ja, das war schon weit weg und das hat sich nachher etabliert, als ich dann 13, 14 war. Regelmäßig natürlich. Es gab damals auch völlig verrückt. Meine Mutter hatte mir eine große rot-weiße Fahne genäht. Zu kaufen gab es das alles ja damals noch nicht. Und wir haben uns dann immer mit einer Gruppe getroffen am Rudolfplatz. Da gab es so eine kleine Kneipe. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Irgendwie Bierklause. Daddy's Bierklause oder irgend so ähnlich hieß die. Und da trafen wir uns so mit 20, 30 Leuten. Ich trank da noch kein Bier, da war ich noch zu jung, aber die Größeren haben natürlich dann schon Bier getrunken. Und dann sind wir von da aus mit den großen Fahnen auf der Schulter bis zum Müngersdorfer Stadion gelaufen. Also vom Rudolfplatz bis zum Müngersdorfer Stadion, werde ich auch nie vergessen. Das waren immer nette Touren.
Ja, das glaube ich.
Ach ja, langes her.
Lang ist her, genau. Und dann bist du ja beruflich einen ganz anderen Weg gegangen und irgendwann zum FC gekommen. Und jetzt kommen wir wieder aufs Fanprojekt und 91 warst du auch Mitbegründer des Fanprojekts oder Begründer des Fanprojekts.
Vielleicht können wir da noch ein bisschen in die ältere Zeit zurückgehen. Ja, ich habe ja, als ich wie gesagt FC-Fan wurde, spätestens mit 10 Jahren, war ich ja auch in der C-Jugend beim 1. FC Köln, habe ich gespielt. 1967 war das. Werde ich auch nie vergessen, weil da war Franz Krämer gestorben. Der war ja am 11.11.1967 gestorben. Samstagnachmittagsspiel in Frankfurt vom FC. FC hat 2-1 gewonnen, danach ist er dann friedlich eingeschlafen. Und dann wurde der Sarg von ihm, wurde im Geisbergheim aufbewahrt. Das heißt, man konnte ihm da die letzte Ehre noch erweisen. Und wir Jugendspieler mussten damals, völlig irre, gäbe es glaube ich heute nicht mehr, mussten damals in Trikot, Hose, Stutzen und Fußballschuhen mussten wir Totenwache halten, stundenweise. Wir standen dann an dem Sarg, so 3-4 Stunden, wurden dann wieder abgelöst von anderen Freunden, Kameraden. Und so habe ich damals Totenwache am Sarg von Franz Krämer gehalten.
Heute unvorstellbar.
Ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass sowas möglich wäre überhaupt. Ne? Aber das waren schon irre Geschichten, wenn man so mitmacht bei diesem Verein. Ja, und dann kam viele, viele Jahre später erst Fanbeauftragter beim FC, den ersten, den es überhaupt in der Bundesliga gab, 84. Dann mussten dann 89 von dem DFB aus alle einen Fanbeauftragten stellen. Heute selbstverständlich, heute hat man 3-4 Fanbeauftragte. Ich sage immer, wenn ich mal die Fanbeauftragten treffe, sage ich, hier steht euer Vater vor euch. Der erste Fanbeauftragte damals überhaupt und 1987 dann auch schon erstmalig ein Fanvertreter in einem Gremium des 1. FC Köln. Das hat es vorher auch noch nicht gegeben. Ja, viel erlebt.
Ja.
Ich sage mal, wir haben ja beide die Gnade der frühen Geburt.
Allerdings.
Wir haben noch Pokalsiege und Meisterschaften
feiern. Auf jeden Fall. Die Meisterschaft sogar mehrfach.
Ja,
ja.
Ja, dann kam dann irgendwann mal, als ich dann Fanbeauftragter war und vieles alleine machen musste, kam die Idee, dass wir eine Organisation ins Leben rufen, mit der Idee damals auch die jugendlichen Fans, wir hatten ja damals die Hooligan-Szene, und die waren natürlich für jugendliche Fans, die erstmal ins Stadion kamen, attraktiv, da war was los, es war Abenteuer. Und wir haben versucht, die dann zu binden an damals das Fanprojekt, wie es hieß. Und die haben dann versucht, die über Feiern, Auswärtsfahrten, Organisationen, haben eine Fußballmannschaft haben wir gegründet. Wir hatten erstmalig in den ersten Wochen des Bestehens haben wir dann Tapeziertische vor dem Eingang zum Stadion aufgebaut und kriegten dann vom FC ein paar Utensilien, die wir da verkaufen konnten, um so ein bisschen auch ein bisschen Kapital aufzubauen. Ich weiß noch, ich habe damals ganz am Anfang aus meiner Schatulle 500 D-Mark in die Schatulle oder in die Kasse geworfen, damit wir mal so einen Grundstein gebaut hatten.
Also der Auslöser war eigentlich, die Jugendlichen abzuholen und aus dem
Umkreis Gewalt, der Hooligan-Szene
genau,
rauszuholen, oder dass sie gar nicht erst da reinrutschen.
Ja.
Und natürlich auch, dass damals die Entlastung für mich da war. Ich habe das ja alles ehrenamtlich gemacht. Werden heute auch nicht mehr viele verstehen. Ich habe nichts dafür gekriegt. Ich habe sogar die ersten Jahre, wenn wir auswärts fuhren, Habe ich alles selber bezahlt, bis dann Hartzinger-Bolten irgendwann mal gesagt hat, nee, das geht nicht, du musst zumindest deine Spesen ersetzt kriegen. Ich musste allerdings keinen Eintritt mehr ins Stadion zahlen, das musste ich nicht mehr.
Ne? Immerhin.
Aber erst war das alles ehrenamtlich, aus der Überzeugung her, aus der Liebe zum Verein und aus der Situation heraus. Also der große Knack war eigentlich, ich weiß gar nicht, was das war, 86 oder 87, ich muss das überlegen, wir spielten gegen Waldhof Mannheim an einem Mittwochabend in Ludwigshafen. Mhm. Und wir waren auch, was die Tabelle angeht, noch nicht so ganz sicher. Also wir hätten noch mal in Abstiegsgefahr geraten können. Und das war in den 80er Jahren eigentlich eher weniger der Fall. Aber in dieser Saison war das ein bisschen so. Brauchten dringend die Punkte. Und dann sind wir da nach Ludwigshafen gefahren zum Spiel gegen Mannheim. Und ich weiß noch, es waren gezählte 32 FC-Fans da.
Unvorstellbar.
Völlig unvorstellbar. Ja. Das war Mittwochabend. Ne? Und es war aber noch wichtig, das Spiel haben wir dann auch unentschieden gespielt. Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht weiter. Das geht so nicht weiter. Und dann fing es so richtig an mit Auswärtsfahrten organisiert. Dann habe ich gesagt, wir müssen eine Organisation auch haben, die mir auch ein bisschen was abnimmt. Mhm. Und da haben wir das Fanprojekt dann 1991 gegründet, mit der Intention natürlich auch, viele, viele junge Fans an uns zu binden, um einfach die Präsenz auch bei Auswärtsspielen zu
Wurde stellen. Das dann schnell angenommen? Das heißt, die Mitgliederzahl wuchs relativ schnell, denn heute reden wir über 17.000 Mitglieder bei Fans 91.
Ja, wir hatten den Adi Wiesdorf damals vom Fanclub Gor, älterer Herr, ich glaube, er lebt auch gar nicht mehr. Der hatte eine Zigarrenkiste und in dieser Zigarrenkiste hatte er kleine Karteikärtchen, wo die einzelnen Namen drauf standen mit Adresse, E-Mail und so, das gab es ja alles noch gar nicht in dem Sinne. Und da wurden auch das Geld eingezahlt in diese Zigarrenkiste. Völlig irre und völlig unvorstellbar heute, aber damals fing das alles so an. Mhm. Und wir hatten, wie gesagt, diese Tapeziertische vor den Heimspielen, wo wir uns auch präsentieren konnten, wo wir Werbung für uns machen konnten. Und da weiß ich noch eine Geschichte ganz genau. Beim ersten Mal, als wir das aufgebaut haben, das Erste, was passierte, es kommt jemand vom Ordnungsamt und fragt uns, ob wir eine Genehmigung hätten, hier verkaufen zu dürfen. Und dann habe ich erstmal den Kopf geschüttelt und dann hätte ich hätte mich fast mit denen geprügelt. Ich habe gesagt, habt ihr nichts anderes zu tun? Wir sind alles Leute, die das freiwillig machen, die sich engagieren für den Verein, die versuchen, Gewalt aus dem Stadion zu entfernen, die den Leuten das hier angenehm machen wollen, die sich freiwillig hier hinstellen, die kriegen keinen Cent dafür, einfach aus der Begeisterung, aus der Loyalität zum 1. FC Köln. Und das Erste, was ihr fragt, ist, habt ihr eine Genehmigung?
Ja.
Boah, da bin ich fast ausgeflippt.
Das kann ich mir gut vorstellen. Fragen apropos, wir haben Fanfragen bekommen.
Die Fanfragen.
Über den Instagram-Kanal der von Fans 1991 an dich. Und ich stelle mal eine dieser Fanfragen.
Ja.
Von Kai Weber kommt die. Der fragt, ob du als Stadionsprecher schon mal ein Spiel verpasst hast. Mhm.
Ja, ich bin jetzt im 25. Jahr Stadionsprecher beim FC. Also 99 habe ich ja angefangen, am 14. August. Gegen Rot-Weiß Oberhausen, da kann man sich auch gar nicht vorstellen. Heute vierte Liga, aber gut, so schnell geht das im Fußball. Ich habe zwei Spiele verpasst in den 25 Jahren. Das erste Spiel war 2006. In der zweiten Liga haben wir gegen Wacker Innsbruck gespielt. Das war nach der Weltmeisterschaft. Ich war damals Fanbeauftragter für einen Logenpartner vom 1. FC Köln. Sie gehen ja Aubi, hießen die. Und die hatten ein großes Event in Madrid. Da haben sie 300 Kunden eingeladen. Die sind alle dahin geflogen. Ich bin mitgeflogen. Ich habe das moderiert. Wir haben nachher im Bernabeu-Stadion, habe ich auch noch moderiert. Und das war eine tolle Reise und kriegte ich auch noch ein bisschen Geld dafür. Und da habe ich das Spiel gegen Wacker Innsbruck, nicht Wacker Innsbruck, Wacker Burghausen verpasst. Ne? Und das zweite Spiel, das war ein bisschen ärgerlich, wird mir heute auch nicht mehr passieren, sage ich ganz offen. Das war voriges Jahr, war das voriges Jahr? Das ist schon wieder zwei Jahre, ja mein Gott. Corona, wir spielten gegen Hoffenheim, Sonntagnachmittags. Waren aber wieder Zuschauer zugelassen, noch nicht die volle Zahl. Mhm. Und ich war Samstagabends, haben wir Essen mit der Familie, und kriegte ich so Grippesymptome und bin natürlich dann blöderweise, sage ich heute so, Sonntagvormittags zu einer offiziellen Teststelle gegangen. Mhm. Und dann war leider das Ergebnis positiv, und da das an der offiziellen Teststelle war, konnte ich nachmittags dann nicht im Stadion erscheinen. Ja. Ich würde heute sagen, wenn ich zu Hause privat einen Test gemacht habe, jetzt kriege ich wahrscheinlich irgendwie Ärger mit irgendwem, wenn ich zu Hause privat einen Test gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich trotzdem im Stadion gekommen.
Verschwiegen.
Ja, weil wir ja auch draußen waren. Ja. Wir waren ja nicht in der Halle oder im engen Raum, sondern draußen. Und mir ging es auch nicht schlecht. Ja. Also ich hätte auch locker moderieren können. Aber natürlich damals aus der politischen Situation und Lage heraus war es unmöglich, dann dazu aufzutreten.
Aber trotzdem... 25 Jahre, 2 Heimspiele verpasst als Stadionsprecher, ist die Quote ist durchaus da. Wir haben noch weitere Fragen, und zwar von Schmidi Cologne, der fragt, vermisst du einen ehemaligen Spieler des 1. FC Köln ganz besonders?
Ja, ich habe ja nun in den 60 Jahren viele Spieler kommen und gehen gesehen. Es gibt bestimmte Spieler, die ich sehr vermisse, weil man mit denen auch ein nettes Verhältnis hatte, auch später noch, als sie dann teilweise auch Trainer beim FC waren und nicht mehr gespielt haben. Also Heinz Floh ist sicherlich die Nummer 1, den ich sehr vermisse. Auch immer ein ganz, ganz netter Mensch. Also ich weiß noch, als er Co-Trainer war, der Stefan Engels bei unserer U21, die ich ja auch moderiere, jedes Mal, wenn wir uns trafen vor dem Spiel in Geisburgheim, dann begrüßte er mich immer, da kommt der weltbeste Stadionsprecher. Ne? Also immer nett, immer freundliche Worte, immer herzlich. Das sind so Menschen, die ich vermisse. Pierre Lebarski war auch immer ein unheimlich freundlicher, netter Mensch, den ich auch jetzt letztens noch getroffen habe, als wir die ja eingeladen hatten beim FC. Mit ihm auch nochmal ein Gespräch geführt, auch eher leider, dass er nicht beim FC geblieben ist. Er war jetzt jahrelang in Wolfsburg, ist aber jetzt wieder frei und könnte mal überlegen, ob er nicht wieder einbindet in irgendeiner Form, weil er auch ein unheimlich sympathischer und netter Kerl ist. Ja, ich könnte jetzt eine Menge aufzählen, aber das sind so die beiden Ersten, die mir so in Erinnerung bleiben. Dann haben wir natürlich Dirk Lottner, natürlich aus der jüngeren Zeit, als ich dann noch Stadionsprecher war, mit dem auch immer noch Kontakt besteht. Das sind so die... Ja, die Cracks, wo ich die mir wirklich jetzt zum ersten Mal einfallen, da gibt es bestimmt noch viele andere.
Ja, klar. Kommen jetzt nicht. Aber das ist ja, also Heinz Floh ist mit Sicherheit da, ist schon so eine, ja, in Anführungszeichen Lichtgestalt beim 1. FC Köln, kann man schon nicht anders sagen. Die dritte Frage, die ich ausgesucht habe, die kommt von der oder die Nicht-Kompatible und lautet, hast du bei der Startaufstellung, also wenn du die Startaufstellung verliest, immer noch Gänsehaut?
Ja, ich habe ja damals das eingeführt, dass wir gesagt haben, bitte erheben sich von, oder ich habe gesagt, bitte erheben sich von ihren Plätzen. Ich habe damals ganz am Anfang noch gesagt, für unsere Nationalhymne, also unsere FC-Nationalhymne. Und dann hat man ja gesagt, lass das national weg, sonst gibt es dann irgendwann mal Theater, also für unsere Hymne. Und dann sind die Leute alle aufgestanden. Und immer wenn sie das noch tun und die Hymne kommt, dann habe ich Gänsehaut. Und auch wenn ich dann vor der Südkurve stehe und dann die Aufstellung zelebriere, das ist immer noch ein tolles Gefühl, immer noch nach 25 Jahren. Die Namen haben sich geändert.
Klar. Ja gut, klar, das wäre auch seltsam, wenn die geblieben wären. So viel zu den Fanfragen. Vielleicht kann ich noch ganz kurz was zu mir erzählen. Ich bin seit 2019, haben wir durch Zufall einen Fanclub gegründet, des FC, der nennt sich Curaçao. Und dadurch bin ich im Jahr 2022 auch zu Fans 1991 gekommen. Also du bist zwar der Jüngere von uns beiden, ich glaube, ich bin 8 Monate älter als du oder 9.
Ich weiß nicht, wann du geboren bist.
Am 7. Oktober 1953.
Ja, dann bist du ein paar Monate.
Aber dafür bist du viel länger bei Fans 1991, nämlich seit der Gründung, und ich erst seit knapp 2 Jahren. Ja. So kann es gehen. Also ich bin hier der Jungspund sozusagen.
Ja, aber du bist ja FCer und das ist ja das A und O, das ist ja das Wichtigste, wo man dann letztendlich sich bindet. An welchen Fanclub oder an welche Organisation oder dass man es überhaupt tut, finde ich sehr, sehr schön, dass man sagt, ich engagiere mich auch im höheren Alter, sage ich jetzt nochmal, dass ich dabei bin und mich engagiere, und das finde ich toll, weil wir haben ja grundsätzlich das Problem, das sehen wir in allen Bereichen, dass immer weniger sich ehrenamtlich in irgendeiner Form engagieren und tätig sind. Und deshalb finde ich das immer toll, wenn Leute das machen und auch Spaß dran haben und dann auch noch ein bisschen Erfüllung auch letztendlich damit.
Na klar, natürlich. Also ich finde gerade in meinem oder in unserem Alter, finde ich das auch sehr, sehr wichtig, weil es hält geistig fit und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als Pensionär nur vom Fernseher sitze oder sonst irgendwas. Also ich muss schon was machen und dir geht es wahrscheinlich
nicht. Ja, klar, ich mache ja noch Stadionführungen und mache Moderationen und bin ja
halb Bustour.
Die Bus-FC-Stadtrundfahrt haben wir gestern schon wieder gehabt. Die Leute haben Spaß dran und du bleibst informiert, du bleibst im Gespräch, du bleibst fit, auch geistig fit letztendlich, du bewegst dich viel. Und bist mitten im Leben und ich kann mir das auch, mein Leben, der 1. FC Köln, ich kann mir anderes gar nicht vorstellen.
Der 1. FC Köln hat ja seit, oder du bist 60 Jahre jetzt mehr oder weniger dabei beim 1. FC Köln, hat ja viele Veränderungen erfahren, aber in den 30 Jahren oder 32 Jahren Fans 1991 hat das ja bestimmt auch Veränderungen erfahren. Wie erlebst du die?
Ja, es hat natürlich einige Änderungen erfahren. Einmal ist die Mitgliederzahl immer höher geworden, was ja schon erstaunlich ist. Wir waren ja damals froh, als wir so 2.000, 3.000 hatten. Heute sind wir bei 17.000. Ich kenne die aktuelle Zahl jetzt nicht, aber um die Kurve etwa. Das ist die größte Fanorganisation, die es gibt beim 1. FC Köln. Und da hat es natürlich auch personelle Wechsel gegeben, selbstverständlich. Ich bin ja jetzt irgendwann mal raus. Ich war dann lange auch im Beirat und habe gesagt, komm, jetzt ist mal die Zeit. So lange warst du dabei, das ist ja gegründet und irgendwann gibst du es frei, sage ich jetzt.
Du hast das an mich freigegeben, sozusagen.
Und sollen die mal gucken, wie sie klarkommen, ne? Ohne mich. Aber das ist ja kein Thema, das ist selbstverständlich und man muss dann auch mal loslassen können. Und es gibt dann auch jüngere Leute, die dann sich mehr um junge Fans dann auch kümmern. Das ist auch völlig gut so und in Ordnung. Ich stehe noch mit Rat und Tat zur Seite, selbstverständlich. Und wenn man mich braucht, bin ich da. Aber sonst die Leitung und die Führung ist längst in anderen Händen und das ist auch gut so.
Also ich bin seit diesem Jahr im Beirat von Fans 1991 und mit mir zusammen sind wir sind so 14 insgesamt, glaube ich, jüngere Leute, also die eher den 30 näher stehen. Ja. Und das finde ich auch sehr, sehr gut so, weil die haben einen anderen Blick auf die Sache als ich. Die haben natürlich mit Sicherheit nicht so viel erlebt, wie wir erlebt haben mit dem FC, aber sie haben einen ganz, ganz anderen Blick.
Naja, sie können ja noch viel erleben mit dem FC.
Eben, ne? Das wünsche ich ihnen
auf jeden Fall. Viel Gutes. Noch weitere Erlebnisse, hoffentlich. Ja. Ne? Hoffentlich haben sie noch weitere Erlebnisse, gute Erlebnisse.
Gute Erlebnisse, genau.
Ja. Aber wie gesagt, das ist eine schöne Mischung und jeder wird angesprochen, weil wir haben ja nicht nur Fans, die zwischen 15 und 25 sind. Wir haben ja ganz viele Fans, die auch zwischen 40 und 60 sind,
natürlich,
oder teilweise auch über 60. Auch die wollen angesprochen werden, auch um die muss man sich oder sollte man sich kümmern. Und das ist sehr schön, dass man das so in dieser Breite sich dann aufstellen kann.
Ganz richtig. Wo guckst du? Wo guckst du, Michael?
Was?
Den FC, wenn du nicht im Stadion bist.
Ja,
das ist ja, ich bin, also Auswärtsspiele.
Also auswärts fahre ich ab und zu mit, kann aber nicht zu jedem Spiel auswärts mitfahren, weil ich ja gleichzeitig auch parallel oftmals die U21 zu Hause spiele, im Franz-Krämer-Stadion, die ich ja auch moderiere. Und das ist mal sehr schön auch, das mache ich ja, da habe ich ja quasi angefangen 1994 mit den Amateuren als Stadionsprecher. Und es ist sehr schön, weil du die jungen Spieler beobachten kannst. Ne? Wo dann jetzt Justin Deal ist ja ein Riesenthema. Und ich sage immer, ich habe den jetzt häufig gesehen in der U21 und bin, was das Thema angeht, noch sehr different, sage ich jetzt mal. Ne? Weil wenn du dann siehst, wenn der da gegen gestandene Abwehrspieler bei Regionalligamannschaften spielt, die erfahren sind, die um die 30 sind, die teilweise auch schon erste Bundesliga gespielt haben, da ihre Karriere ausklingen lassen, da tut er sich doch noch ganz schön schwer.
Ja.
Ne? Das muss man so sagen. Klar, ist aber noch jung, ist ausbaufähig, hat Talent, gar keine Frage. Aber das ist interessant, ich habe damals Jonas Hector verfolgen können, wie er sich entwickelt hat, dass er dann nachher noch Nationalspieler wird, hätte ich damals nicht geglaubt.
Nein.
Damals nicht geglaubt, das ist schon toll, wie sich das entwickelt und dass man da auch schon manchmal wirklich falsch liegen kann in der Beobachtung.
Aber gut,
das ist halt so. Ne? Und, aber wie gesagt, ich beobachte die, ich sehe, wie die sich entwickeln, auch wenn sie dann schon mal sich nicht weiterentwickeln und dann an andere Vereine abgegeben werden. Manchmal ist es schade, weil sie persönlich oder vom Menschlichen her sehr angenehm sind. Aber gut, das spielt in dem Moment gar keine Rolle, sondern hier geht es um die sportliche Leistung. Ja, und das habe ich ja damals, wie gesagt, 1994 schon angefangen und habe die ganze Entwicklung miterlebt. Ja, und das ist einfach sehr angenehm, das mal mitzuerleben.
Ja, also du guckst schon...
Ja, das ist aber das Problem, dass, ja, ich bin ja ein Nervenbündel, was das angeht. Also ich dachte immer, wenn man älter wird, wird man ruhiger. Mm-mm. Wenn die, also was ich mir an, ich kann mir kein Spiel einzeln vom FC angucken. 90 Minuten, werde ich wahnsinnig, hm? Am Fernseher, werde ich verrückt. Meistens gehe ich spazieren in der Zeit, habe dann aber das Handy natürlich dabei und weiß immer, wie es steht. Früher, als ich noch einen Hund hatte, bin ich mit dem Hund immer rausgegangen. Und was so gerade noch geht, ist die Konferenz, wo ich dann immer hoffe, hoffentlich schalten sie jetzt nicht zum FC-Spiel, hoffentlich höre ich dann gar nichts mehr, dann fällt dann auch kein Gegen.
Genau, kann nichts passieren.
Und, aber sonst bin ich da wirklich ein Nervenbündel. Und wenn das ein Einzelspiel ist, ich sage immer 18.30 Uhr Samstagabends oder Sonntagnachmittags 15.30 Uhr, oh, das ist für mich mal ganz schlecht, weil ich weiß, dann geht es mir nicht gut.
Also ich gucke meistens zu Hause, wenn ich nicht im Stadion bin, also Auswärtsspiele. Ich fahre selten zu Auswärtsspielen, wenn dann nur hier in der Nähe. Dann gucke ich das in der Regel zu Hause. Früher auch schon mal in der Kneipe, aber das ist mir dann auch zu aufregend. Zu Hause kann ich dann auch mal in die Küche gehen oder irgendwas machen oder auf dem Balkon.
Ja, so das letzte Spiel, das wir ja gewonnen haben in Darmstadt, das 1-0. Dann waren die letzten Minuten, dann gibt es ja dann meistens immer noch, immer bei solchen Spielen keine 3 Minuten Nachspielzeit, sondern 6 oder 7 Minuten. Und dann bin ich nur noch mit meinem Handy auf und abgegangen im Wohnzimmer und habe gehofft, dass das Handy jetzt plötzlich sagt Schlusspfiff und nicht, dass dann plötzlich noch das 1-1 fällt. Und dann kam endlich dieser Schlusspfiff und dann war alles gut und dann war man beruhigt und dann kann man wieder normal aufatmen.
Ja, Gott sei Dank.
Aber das ist schon sehr verrückt. Ich habe immer gedacht, das lässt mal nach. Nein.
Also mein Schwiegervater hatte eine Dauerkarte auch beim FC und irgendwann mit 75 hat er gesagt, ich kann da nicht mehr hingehen, ich gebe die Dauerkarte ab, weil ich halt das nervlich nicht mehr durch.
Ja.
Und das war zu Zeiten, wo eigentlich die Nerven noch ganz gut waren,
wenn man
FC geguckt
hat. Wo er ja auch jetzt 75 war, sagt man, da wird man ja auch ein bisschen ruhiger.
Ja, nein.
Aber so geht es mir auch. Leider Gottes, ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen kann. Ich glaube nichts.
Nee. Ja.
Deshalb sind ja immer ganz angenehm jetzt so, ich sag mal, Winterpausen oder auch Sommerpausen. Da haben wir am Wochenende kein Spiel und da muss man sich nicht aufregen.
Kann man sich über andere Sachen aufregen.
Das ist anders natürlich beim Heimspiel, da bin ich beschäftigt, da bin ich aufmerksam, da muss ich mich auf die Dinge konzentrieren. Was hast du zu sagen? Gibt es Auswechslung? Wer war der Torschütze? Was ist da passiert? Wie auch immer. Also da bin ich dann engagiert, beschäftigt, konzentriert auf meine Aufgabe. Da bin ich auch nervös, gar keine Frage, aber jetzt nicht so, als wenn ich da gar keinen Einfluss mehr
habe. Ja gut, das kannst du dir dann ja auch eigentlich nicht erlauben.
Ja.
Ein Kontrollverlust.
Ja. Gut, wenn das Mikrofon aus ist schon, aber sonst nicht.
Hast du schon mal einen Kontrollverlust am Mikrofon?
Ja, ich bin ja ein Gegner des VARs, also zumindest in der Form, wie er abläuft. Und wir hatten ja mal auch ein Spiel wieder gegen Hoffenheim, 19 war das. Im November, da war der VAR gerade ein knappes Jahr alt und wir waren ja immer die Gelackmeierten damals am Anfang. Immer, wenn was war, gegen uns. Und dann kriegten wir, statt 1-1 Nachspielzeit, in der Nachspielzeit war irgendwas bei uns im Strafraum, der Ball war schon rausgespielt über die Mittellinie, plötzlich pfeift der Schiedsrichter ab, greift sich ans Ohr, die typische Szene. Mhm. Und ich habe in der Sprecherkabine gesagt, pass auf, jetzt gibt es bestimmt 11 Meter für Hoffenheim, da war irgendwas bei uns im Strafraum. So war es dann auch. Es gab 11 Meter für Hoffenheim, der Ball war auch drin, dann musste ich das durchsagen, das Tor, 90 plus 4, Tor für Hoffenheim, neuer Spielstand 1-2, ich glaube Kamaric war der Torschütze. Und dann war ich so sauer, das musste einfach raus, ich hatte das Mikro auch noch an und habe dann ganz laut ins Mikro gesagt, es ist zum Kotzen. Und da habe ich in dem Moment gedacht, das gibt Ärger.
Kam da was?
Na, der FC war, fand ich, super cool reagiert, er hat gesagt, Michael, du hast in dem Moment eigentlich nur das gesagt, was alle im Stadion gedacht haben.
Ja.
Die Hoffenheimer brauchten sich eh nicht aufzuregen, die hatten ja gewonnen. In der Heidelberger Zeitung stand so 2-3 Tage so die Diskussion, was darf ein Stadionsprecher, was darf man nicht und so. Aber nach 3 Tagen hatte sich das dann auch
wieder beruhigt,
wie das immer so ist im Fußball.
Wir haben natürlich auch eine Website, Fans 1991, die kennt ihr ja alle. Und da wird auch eine, oder da gibt es eine Rubrik, wo guckst du, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und da sind in ganz Deutschland Kneipen und Wirtschaften und alles Mögliche erwähnt, mit Adresse, mit Telefonnummer, welche Spiele man da sehen kann, zeigen die nur FC-Spiele, zeigen die grundsätzlich Bundesliga. Da könnt ihr euch also informieren, wenn ihr auswärts seid oder nicht ins Stadion, könnt auswärts, wo könnt ihr diese Spiele auch schauen.
Wunderbar.
Natürlich auch Kneipen in Köln, das ist ja klar.
Ja, gerade wenn man irgendwo ja nicht in Köln wohnt und auch nicht zum Spiel regelmäßig kann und weiß ich, studiert in einer anderen Stadt oder dort lebt, weil man da familiär oder beruflich gebunden ist, dann finde ich es immer schön, wenn man weiß, wo kann ich den FC sehen.
Genau. Ja. Also ich nutze diese Rubrik sehr häufig und das passt.
Ja, das war wieder mal ein Podcast von Fans 1991, Kurt. Das hast du sehr schön gemacht.
Michael, ich bedanke mich bei dir. Deine Führung hat es mir leicht
gemacht. Ja, ja, ich hoffe, es hatten wieder alle viel oder haben alle viel Spaß an dem Podcast. Und wenn Fragen sind, immer wieder gerne. Können sich melden bei Fans 91. Auch mich kann man kontaktieren, wenn man das möchte. Wenn da noch spezielle Fragen sind, herzlich gerne.
Wunderbar. Ein würdiges Schlusswort für diesen ersten Podcast im Jahr 2024.